Theologie für den Alltag. Packend, bibeltreu und leicht verständlich. Saatgut, der Podcast des Lutherischen Theologischen Seminars.
Wir steigen ein mit unserer Bibelarbeit sozusagen über den alttestamentlichen Richter Simson. Es wäre gut, wenn jeder eine Bibel irgendwo greifbar hat, auch die Leute, die hier sind, weil wir ein bisschen in den Text hineingehen und jeder ein Stück zu lesen hat zwischendurch. Ich habe das Ganze aufgebaut in vier großen Blöcken oder Teilen. Der erste Block ist der Zusammenhang, das ganze Richterbuch, dass wir uns das mal kurz anschauen. Dann geht es im Teil B um den Lebenslauf von Simson. Wie entwickelt sich das? Wie wird uns das geschildert in der Bibel? Der dritte Teil ist das, wo wir unseren Schwerpunkt ein bisschen darauf setzen, das Ende Simsons, das tragische Ende, Simsons Tod, in Kapitel 16. Und schließlich noch eine Zusammenfassung, was können wir eigentlich bei Simson lernen? Fangen wir an mit dem Zusammenhang des Richterbuches. Einige von den Hauptakteuren des Richterbuches sind uns aus den Kinderbibeln bekannt. Zum Beispiel Gideon oder Abimelech oder Deborah oder Simson. Bei alttestamentlichen Büchern ist es immer sinnvoll, wenn wir uns ein Bild von den zeitlichen Verhältnissen machen, in denen sich die Ereignisse abgespielt haben. Da fällt mir auf, dass ich ein Handgerät noch brauche, um weiterzuschalten. Das wollen wir uns hier in dem Fall mal anschauen, wie dieses Richterbuch aufgebaut ist. Als erstes Israel zur Zeit der Richter. Da sind mal ein paar Daten angegeben für die Zeit der Richter, damit man sie einordnen kann. Nach den biblischen Angaben gehen wir davon aus, dass der Auszug aus Ägypten 1450 gewesen ist vor Christus und dass dann nach 40 Jahren Zeit in der Wüste etwa ab 1410 die Eroberung von Kanaan eingesetzt hat. Dann ist die Zeit Josuas, der 40 Jahre lang über Israel regiert hat und Israel geführt hat, bis 1370. Dann kommt die Richterzeit von 1370 bis etwa 1050. 1070 bis 50 ist die Zeit Simsons, also kurz bevor dann Samuel der letzte Richter ist und dann um 1000 herum ist der König David anzusetzen. Und wir haben ein bisschen eine Karte, wo man sehen kann, wie die Stämme Israels verteilt waren. Es wird an diesem Abend vor allen Dingen um die Gegend des Stammes Dan gehen, der ziemlich in der Mitte dieses graue kleine Feld ist. Das ist der Stamm mit dem kleinsten Gebiet. Mit dem Tod Josuas beginnt die Richterzeit. Sie dauert etwa 320 Jahre und endet bei Samuel, dem letzten großen Richter. Und das ist etwa 1050. Simson ist der letzte der im Buch beschriebenen Richter. Seine Geschichte muss sich also so kurz vor 1050 abgespielt haben. Er gehörte zum israelitischen Stamm Dan, dem kleinsten Stamm, der den letzten und kleinsten Landesteil zugewiesen bekam in der Nachbarschaft zum Stamm Juda. Und dann schauen wir uns den Aufbau des Richterbuches an. Das Richterbuch enthält einen großen Hauptteil, in dem die Geschichte der Richter geschildert wird. Das reicht von Kapitel 3, Vers 7 bis zum Ende des 16. Kapitels, dieser Hauptteil. Davor geschaltet ist eine kurze Einführung in den ersten drei Kapiteln, wo uns die Zeitverhältnisse beschrieben werden, in denen die Richter regieren und auch der ganze Niedergang Israels in dieser Zeit beschrieben wird. Und am Schluss steht ein Ausklang vom Kapitel 17 bis 21, der in dem auf die verheerenden Wirkungen des Götzendienstes für Israel eingegangen wird und diese drastisch beschrieben werden, diese verheerenden Wirkungen. Zuerst ist es eine Familie, die vom Götzendienst ergriffen wird und sich am Götzendienst festhält. Dann ist es ein ganzer Stamm, nämlich der Stamm Dan, der sich ein eigenes Gebiet sucht, eigenmächtig. Und schließlich ist es ein Bürgerkrieg zwischen allen israelitischen Stämmen, zwischen den Bruderstämmen, die eigentlich zusammenhalten sollten. Im Hauptteil der Richter werden uns die einzelnen Richter vorgestellt, wobei die sogenannten großen Richter ausführlicher behandelt werden als die sogenannten kleinen Richter. Große Richter hat nichts mit ihrer Körpergröße etwa zu tun, sondern hat damit zu tun, wie viel von ihnen in der Bibel geschrieben steht. Die großen Richter sind die, die ausführlicher behandelt werden. Und das sind die, die hier unterstrichen sind. Es fängt an mit Othniel, Ehud und Shamgar, das sind kleine Richter, die nur summarisch, zusammenfassend dargestellt werden in wenigen Versen. Dann kommen Deborah und Barak, das ist schon mal ein längerer Teil, zwei Kapitel. Dann kommt Gideon, Kapitel 6 bis 8. Dann ist dazwischen geschaltet das Kapitel 9 über Abimelech. Und schließlich Kapitel 10, Tola und Jair. Noch einmal ein zusammenfassender Bericht über zwei kleine Richter. Schließlich Jephtha, Kapitel 10 bis 12. Und dann nochmal Kapitel 12 am Ende, Ibzan, Elon und Abdon. Drei kleine Richter. Und schließlich sehr ausführlich Simson, Kapitel 13 bis 16. Wir sehen, Simson ist der letzte der beschriebenen 12 Richter, aber der Bericht über ihn nimmt die meisten Kapitel ein, nämlich insgesamt 4 Kapitel. Zunächst muss man an dieser Stelle etwas zu dem Namen Richter sagen. Die Bezeichnung Richter kennen wir heutzutage aus dem juristischen Bereich. Ein Richter ist einer, der in der Rechtsprechung bei Gericht tätig ist. Auch im Volk Israel gab es durchaus Streitigkeiten zu schlichten und Urteile zu fällen. Das hat schon Mose gemacht zu seiner Zeit und hat dafür Älteste dann eingesetzt. Aber das hat eben auch zum Beispiel Deborah gemacht in ihrer Zeit. So wird es im Richterbuch beschrieben, Deborah 4, Vers 5. Oder Samuel am Ende der Richterzeit, 1. Samuel 7. Aber das war offenbar nicht die Hauptaufgabe der sogenannten Richter. Ihr Name bezieht sich eher darauf, dass sie dem Volk Israel sein Recht verschaffen sollten. Sein Recht verschaffen sollten, indem sie Israel gegen seine Feinde verteidigten. Deshalb heißt es in Nehemia Kapitel 9, Vers 27 einmal in Bezug auf Israel und seine Richter: Darum gabst du, nämlich Gott, sie in die Hand ihrer Feinde, die sie ängsteten. Und zur Zeit ihrer Angst schrien sie zu dir, und du erhörtest sie vom Himmel. Und durch deine große Barmherzigkeit gabst du ihnen Retter, die ihnen aus der Hand ihrer Feinde halfen. Das, was da mit Retter übersetzt ist in den heutigen Ausgaben der Lutherbibel, das hatte Luther selbst noch übersetzt. Du gabst ihnen Heilande, weil dort ein hebräischer Ausdruck verwendet wird, der sonst auch für den Messias steht, also Moschiim, den Weltheiland. An dieser Wortwahl wird deutlich, was das große theologische Ziel hinter diesen Richtergeschichten ist, die wir im Buch der Richter lesen können. Sie sind Hinweise auf den Messias. Sie sind Abbild des Messias in einer schwachen Form, in einer sehr mangelhaften Form, wie wir noch bei Simson sehen werden. Gut, soviel zu dem ersten Block, den wir hatten, also dass man das Buch Richter sich mal näher anschaut. Jetzt gehen wir zur Person Simsons. Und da sich das über mehrere Kapitel erstreckt, würde ich das gern mit euch zusammen erarbeiten. Zunächst kann man kurz gefasst 4 Abschnitte in seinem Leben unterscheiden, die sich jeweils auf die Kapitel verteilen. Das erste: Simson wird geboren, Kapitel 13, dann Simson heiratet, 14, er kämpft allein gegen alle, Kapitel 15, und schließlich Simson stirbt, sein Tod, den werden wir dann am Ende gemeinsam bearbeiten. Für die ersten 3 Kapitel habe ich ein paar Fragen formuliert, die ich euch als Handout in die Hand geben werde. Zunächst mal noch zu dem Namen Simson an dieser Stelle. Simson heißt auf Hebräisch Shimshon. Darin steckt die Wurzel für das hebräische Wort Sonne, Shemesh. Der Name mag damit zusammenhängen, dass seine Mutter lange Zeit kinderlos war und dann nach Jahren einen Sohn bekommt und dass das für sie so wie eine aufgehende Sonne ist, so wie man von einem Kind sagt, du bist unser Sonnenschein, ja, sozusagen. Und wir werden dann am Ende unserer Bibelarbeit noch sehen, das hat natürlich auch etwas mit der großen Perspektive des Richterbuches auf Christus hin zu tun. Zunächst starten wir mit dem Kapiteln 13 bis 15. Und das würde ich gerne, wir sind zwar nicht sehr viele, aber so verteilen, dass immer vielleicht 2 zusammen sich ein Kapitel vornehmen. Eine Bibel, die hier ausliegt, es sind draußen auch noch welche zu haben, dass wir da sind über 3 Fragen dazu gestellt, also den Abschnitt lesen, das Kapitel 13, würde ich sagen, macht ihr das Kapitel 13, ihr macht das Kapitel 14 und ihr macht euch ans Kapitel 15. Du kannst ja gerne auch mal einen kriegen, wir haben genug da. Und Ulrich, dir geben wir hier noch das Kapitel 13, das erste mit. Da hast du auch die Fragen. Ja. Ist das einigermaßen verständlich, was gefragt ist? Also am besten den Abschnitt einmal lesen. Das sind immer so 20, maximal 25 Verse. Die hat man relativ schnell gelesen. Und dann frage ich euch zu den einzelnen Kapiteln, dass ihr kurz sagt, worum es in dem Kapitel geht. Und dass wir dann mal versuchen, auf die gestellten Fragen noch kurz einzugehen. erstmal das Kapitel lesen und dann die zwei oder drei Fragen versuchen zu beantworten. Für die, die am Bildschirm dabei sind, ist es sinnvoll, wie gesagt, einfach mal anzufangen, meinetwegen mit dem 13. Kapitel und da mal reinzulesen. Und dann schafft man vielleicht also auch noch das nächste Kapitel. Es ist günstiger, wenn ich den Text hier vorlese, damit die am Bildschirm das auch hören. Ich würde dann mit dem 13. Kapitel mal anfangen. Vielleicht kann dann auch mal jemand von euch ein Stück weiterlesen. 13. Kapitel, Simsons Geburt ist das. Und die Israeliten taten wiederum, was dem Herrn missfiel. Und der Herr gab sie in die Hände der Philister 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann in Zora von einem Geschlecht der Daniter, also aus dem Stamm Dan, mit dem Namen Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und hatte keine Kinder. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, siehe, du bist unfruchtbar und hast keine Kinder, aber du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So hüte dich nun, Wein oder starkes Getränk zu trinken und Unreines zu essen. Denn du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem kein Schermesser aufs Haupt kommen soll. Denn der Knabe wird ein Geweihter Gottes sein, vom Mutterleibe an, und er wird anfangen, Israel zu erretten aus der Hand der Philister. Da kam die Frau und sagte zu ihm und sagte es ihm, ihrem Mann, und sprach, es kam ein Mann Gottes zu mir, und seine Gestalt war anzusehen wie der Engel Gottes, zum Erschrecken, so dass ich ihn nicht fragte, woher und wohin er ist. Und er sagte mir nicht, wie er hieß. Er sprach aber zu mir, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären. So trinke nun keinen Wein und starkes Getränk und iss nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Geweihter Gottes sein von Mutterleibe an bis auf diesen Tag, bis an den Tag seines Todes. Da bat Manoah den Herrn und sprach, ach Herr, lass den Mann Gottes wieder zu uns kommen, den du gesandt hast, damit er uns lehrte, was wir mit dem Knaben tun sollen, der geboren werden soll. Und Gott erhörte Manoah und der Engel Gottes kam wieder zu der Frau, und sie war aber auf dem Feld und ihr Mann Manoach war nicht bei ihr. Da lief sie eilends und sagte zu ihrem Mann und sprach, siehe, der Mann Gottes ist mir erschienen, der heute Nacht zu mir kam. Manoach machte sich auf und ging hinter seiner Frau her und kam zu dem Mann und sprach zu ihm, bist du der Mann, der mit der Frau geredet hat? Er sprach, ja. Und Manoach sprach, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast, wie sollen wir es mit dem Knaben halten und tun? Der Engel des Herrn sprach zu Manoach, vor allem, was ich der Frau gesagt habe, soll sie sich hüten. Sie soll nicht essen vom Weinstock, was vom Weinstock kommt, und soll keinen Wein und starkes Getränk trinken und nichts Unreines essen. Alles, was ich ihr geboten habe, soll sie halten. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wir möchten dich gern hier behalten und dir ein Ziegenböcklein zurichten, also als Opfer und oder als Mahlzeit. Aber der Engel des Herrn antwortete, Manoach, wenn du mich auch hier hältst, so esse ich doch nicht von deiner Speise. Willst du aber dem Herrn ein Brandopfer darbringen, so kannst du es opfern. Manoach aber sprach, aber wusste nicht, dass es der Engel des Herrn war. Und Manoach sprach zum Engel des Herrn, wie heißt du? Denn wir wollen dich ehren, wenn nun eintrifft, was du gesagt hast. Aber der Engel des Herrn sprach zu ihm, warum fragst du nach meinem Namen, der doch geheimnisvoll ist? Da nahm Manoach ein Ziegenböcklein und Speisopfer und brachte es auf einem Felsen dem Herrn dar, der geheimnisvolle Dinge tut. Manoach aber und seine Frau sahen zu. Und als die Flamme aufloderte vom Altar gen Himmel, fuhr der Engel des Herrn auf der Flamme des Altars auf. Als Manoach und seine Frau sahen, das sahen, fielen sie zur Erde auf ihr Angesicht. Und der Engel des Herrn erschien Manoach und seiner Frau nicht mehr. Damals erkannte Manoach, dass es der Engel des Herrn war, und sprach zu seiner Frau, wir müssen des Todes sterben, weil wir Gott gesehen haben. Aber seine Frau antwortete ihm, wenn es dem Herrn gefallen hätte, uns zu töten, so hätte er das Brand- und Speisopfer nicht angenommen von unseren Händen. Er hätte uns auch das alles weder sehen und hören lassen, wie es jetzt geschehen ist. Und die Frau gebar einen Sohn und nannte ihn Simson. Und der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Und der Geist des Herrn fing an, ihn umzutreiben im Lager Dans zwischen Zora und Eschatol. Gut, soviel 13. Kapitel. Gehen wir zu den Fragen. Erstmal hier. Was ist ein Geweihter? Es wird gesagt, er wird ein Geweihter Gottes sein. Im Hebräischen steht da Nasir, ein Nasiräer oder ein Nasir. Näher beschrieben ist das in 4. Mose 6. Habt ihr mal nachgeschlagen, die Stelle, die beiden, die den Text haben? Was wird da gesagt?
Und der Herr redete mit Mose und sprach, sage den Israeliten und sprich zu ihnen, wenn jemand, Mann oder Frau, das besondere Gelübde tut, sich dem Herrn zu weihen, so soll er sich des Weins und starken Getränks enthalten. Würzwein und starken Würztrank soll er auch nicht trinken, auch nichts, was aus Weinbeeren gemacht wird. Er soll weder frische noch gedörrte Weinbeeren essen. Solange sein Gelübde währt, soll er nichts essen, was man vom Weinstock nimmt. Von den unreifen bis zu den überreifen Trauben. Solange die Zeit seines Gelübdes währt, soll er kein Schermesser über sein Haupt, fahren. Bis die Zeit um ist, für die er sich dem Herrn geweiht hat, ist er heilig und soll das Haar auf seinem Haupt frei wachsen lassen. Während der ganzen Zeit, für die er sich dem Herrn geweiht hat, soll er zu keinem Toten gehen. Er soll sich auch nicht unrein machen, bis beim Tode seines Vaters, seiner Mutter, seines Bruders oder seiner Schwester, denn das Gelübde seines Gottes ist auf seinem Haupt. Während der ganzen Zeit seines Gelübdes soll er dem Herrn heilig sein.
Danke. Da ist das also nochmal ausführlich beschrieben, was hier in unserem Text relativ kurz zusammengefasst von dem Engel gesagt wird. Ein Geweihter Gottes, ein Nasir. Simsons Geburt wird vorher angekündigt. Das passiert in der Bibel relativ selten. In solchen Fällen wie etwa bei Isaak geschieht es, dass die Geburt angekündigt wird, oder auch bei Johannes dem Täufer kennen wir das, oder auch bei Jesus, Lukas 1. Aber keiner von ihnen ist ein Nasir. Ein Nasir war ein Mensch, der, so sagt es ja diese Beschreibung, der ganz offenbar von Gott mit Beschlag belegt worden ist. Er sollte sich durch seinen äußeren Lebenswandel von anderen unterscheiden und in ganz enger Verbindung zu Gott leben. So ähnlich wie Johannes der Täufer, ja, der dann eben aus der Zivilisation herausgeht und am Jordan lebt in der Wildnis und sein Leben ganz Gott widmet. Auch bei dem Gelübde, was Paulus in der Apostelgeschichte ablegt, Apostelgeschichte 21, wo er dann in den Tempel geht, scheint es so etwas Ähnliches gewesen zu sein, ein zeitweiliges Nasireat, dass er also eine Zeit lang nicht gefastet hat, um sich vorzubereiten auf den Gang in den Tempel und die Opfer, die er dort bringen wollte. Bekannt ist das Bild, was hier zu sehen ist, von Rembrandt, wo er dieses Opfer des Manoah darstellt. Das ist in der Kunst immer wieder mal dargestellt worden. Die Rembrandt-Darstellung ist die bekannteste. Eine zweite Frage zu diesem 13. Kapitel. Was wird hier über den Engel des Herrn gesagt? Am Ende kommt heraus, es ist Gott selber. Da sagt Manoah, wir haben den Herrn gesehen und es ist schrecklich, wir müssen jetzt vergehen, weil man den Herrn nicht sehen darf, weil sich Gott nicht sehen lässt von Menschen. Aber vorher wird er immer wieder als der Engel des Herrn angeredet. Das ist offenbar eben aus neutestamentischer Perspektive, muss man sagen, es ist diese zweite Person der Dreieinigkeit, wie sie im Alten Testament auftritt, als Engel des Herrn. Es ist nicht irgendein Engel, sondern es ist eben dieser ganz bestimmte Engel des Herrn. Wollen Simsons Eltern wissen? Warum wollen sie den Namen wissen? Sagt der Manoah, damit wir dir danken können und dich eben namentlich ansprechen können dabei. Deshalb wollen sie wissen, wie er heißt. Und da sagt er ihnen, mein Name ist geheimnisvoll, das könnt ihr nicht. Meinen Namen kann ich euch nicht sagen. Noch eine dritte kurze Frage. Am Anfang des Kapitels wird mal in einem Nebensatz das Programm von Simsons Leben formuliert. In welchem Vers ist das? In welcher Formulierung ist das? Wenn man gesagt wird, wozu dieses Leben Simsons eigentlich dienen soll. Liest du den mal vor? Am Ende, ne?
Denn der Knabe wird ein Verlobter Gottes sein von Mutterleibe. Und er wird anfangen, Israel zu erlösen aus der Philisterhand.
Ja, er wird ein Geweihter Gottes sein von Mutterleib an und er wird anfangen, Israel zu retten aus der Hand der Philister. Das ist sozusagen das Programm, was dort aufgerissen dargestellt wird für die folgenden Kapitel. So viel zum Kapitel 13. Gehen wir zum nächsten Kapitel 14. Da könnte mal einer von euch lesen. Kriegen wir das hin von der Lautstärke her, Lorenz? Das von denen, die es hatten, 14. Kapitel. Nils, einer von euch?
Simson ging nach Timna und sah ein Mädchen Timna unter den Töchtern der Philister. Und als er heraufkam, sagte er seinem Vater und seiner Mutter und sprach: Ich habe ein Mädchen gesehen in Timna unter den Töchtern der Philister. Nehmt mir nun diese zur Frau. Sein Vater und seine Mutter sprachen zu ihm: Ist denn nun kein Mädchen unter den Töchtern deiner Brüder und in deinem ganzen Volk, dass du hingehst und wirst eine Frau nehmen von den Philistern, die unbeschnitten sind? Simson sprach zu seinem Vater: Nimm mir diese, denn sie gefällt meiner Augen. Aber sein Vater und seine Mutter wussten nicht, dass es von dem Herrn kam, denn er suchte einen Anlass gegen die Philister. Die Philister aber herrschten zu der Zeit über Israel. So ging Simson hinab mit seinem Vater und seiner Mutter nach Timna. Und als sie kamen an die Weinberge von Timna, siehe, da kam ein junger Löwe brüllend ihm entgegen. Und der Geist des Herrn geriet über ihn, und er zerriss ihn, wie man ein Böcklein zerreißt, und hatte doch gar nichts in seiner Hand. Er sagte aber seinem Vater und seiner Mutter nicht, was er getan hatte. Als er nun hinkam, redete er mit dem Mädchen, und Simson hatte Gefallen an ihr. Und nach einigen Tagen kam er wieder, um sie zu holen, und bog vom Wege ab, um nach dem Aas des Löwen zu sehen. Siehe, da war ein Bienenschwarm in dem Leibe des Löwen und Honig. Und er nahm davon in seine Hand und aß unterwegs und ging zu seinem Vater und zu seiner Mutter und gab ihnen, dass sie auch aßen. Er sagte ihnen aber nicht, dass er den Honig aus dem Leibe des Löwen genommen hatte. Und als sein Vater hinkam zu dem Mädchen, machte Simson dort ein Hochzeitsgelage, wie es die jungen Leute zu tun pflegen. Und als sie ihn sahen, gaben sie ihm 30 Gesellen, die bei ihm sein sollten. Simson aber sprach zu ihnen: Ich will euch ein Rätsel aufgeben. Wenn ihr mir das erratet und trefft in diesen 7 Tagen des Gelages, so will ich euch 30 Gewänder geben und 30 Feierkleider. Könnt ihr es aber nicht erraten, so sollt ihr mir 30 Gewänder und 30 Feierkleider geben. Und sie sprachen zu ihm: Gib dein Rätsel auf, lass uns hören. Er sprach zu ihm: Speise ging aus vom Fresser und Süßigkeiten vom Stark. Und sie konnten in 3 Tagen das Rätsel nicht erraten. Am 4. Tag sprachen sie zu dem Frau: Überrede deinen Mann, dass er uns das Rätsel zu lösen sagt. Oder wir werfen dich und deines Vaters Haus mit Feuer verbrennen. Habt ihr uns hierher geladen, um uns arm zu machen? Da weinte Simsons Frau vor ihm und sprach: Du bist meiner überdrüssig und hast mich nicht lieb. Du hast den Söhnen meines Volkes ein Rätsel aufgegeben und hast mir nicht gesagt. Er aber sprach zu ihr: Siehe, ich habe es meinem Vater und meiner Mutter nicht gesagt. Und solltet ihr es sagen? Und sie weinte vor ihm die 7 Tage, die sie feierten. Aber am 7. Tage sagte er es ihr, denn sie drang in ihm. Sie aber sagte es Rätsels Lösung den Söhnen ihres Hauses. Da sprachen die Männer der Stadt zu ihm am 7. Tage, ehe die Sonne untergeht: Was ist süßer als Honig? Was ist stärker als der Löwe? Aber er sprach zu ihnen: Wenn ihr nicht mit meinem Kalb gepflügt hättet, so hättet ihr mein Rätsel nicht getroffen. Und der Geist des Herrn ging über ihn, und er ging hinab nach Aschkelon, und er schlug 30 Männer unter ihm, und nahm ihre Gewänder und gab Feierkleider denen, die das Rätsel erraten hatten. Und sein Zorn entbrannte, und er ging hinauf in seines Vaters Haus. Aber Simsons Frau wurde seinen Gesellen gegeben, dass sein Brautführer gewesen war.
Ja, schöner Ausdruck. Mit seinem Kalb gepflügt. Sie haben seine eigene Frau dafür benutzt, missbraucht sozusagen. Es geht in diesem 14. Kapitel um die Philister. Er geht zu den Philistern. Wer sind die Philister? Was wissen wir über die Philister? Ist da die erste Frage. Baal, ja, unter anderem. Das haben auch andere von diesen kanaanitischen Völkern gemacht, aber die Philister sind noch etwas Besonderes.
Sie sind spät eingewandert nach.
Ja, naja, wir wissen nicht genau, wann die eingewandert sind. Sie sind offenbar schon in der Zeit der Erzväter, also schon zur Zeit Abrahams, gab es die offenbar auch schon in Kanaan. Und die sind nicht erst so, wie oft gesagt wird, erst um 1200 oder so bei der großen Seevölkerwanderung eingewandert. Das Alte Testament sagt uns, dass die Philister aus Kaftor kamen. Was ist Kaftor? Das ist die Insel Kreta. Also sie kamen von den griechischen Inseln sozusagen. So ist das also in Amos 9 oder Jeremia 47, Vers 4, wird das geortet. Und sie siedelten da, zu dieser Zeit, jedenfalls zur Zeit der Richter, an der Südostküste des Landes Kanaan, an der Küste zum Mittelmeer. Und zwar in 5 Stadtstaaten: Ashdod, Ashkelon, Ekron, Gaza und Gat. Dieses Gat wird mit TH geschrieben, das philistäische, das Israel gab es ja auch einen Stamm Gat, der wird mit D geschrieben. 5 Städte, 5 Stadtstaaten, die dort in diesem Gebiet lagen. Wir kennen dieses Gebiet heute von diesem sogenannten Gaza-Streifen, weil die Stadt Gaza bis heute dort an dieser Stelle zu finden ist. Die Philister sind im Alten Testament ein Musterbeispiel für die Unbeschnittenen. Die Unbeschnittenen, die Nachbarvölker Israels, selbst bis runter nach Ägypten, kannten die Beschneidung und haben sie praktiziert. Aber die Philister kamen aus einem anderen Kulturbereich, eben aus dem Mittelmeerraum, und kannten das nicht und galten immer als das Musterbeispiel für die, die nicht beschnitten sind. Die Beschneidung selber war ja ein Bundeszeichen, was Gott seinem Volk Israel gegeben hatte, um damit zu zeigen, dass sie zu seinem Volk und seinem Bund gehören, sollten die männlichen Glieder des Volkes am 8. Tag nach der Geburt beschnitten werden. So ist es in 1. Mose 17 beschrieben. Eigentlich zielt das Ganze aber weniger auf die körperliche Beschneidung der Vorhaut, sondern auf die Beschneidung der Herzen. Das wird mehrfach im Alten Testament betont, Hesekiel 16 zum Beispiel. Es geht um die Beschneidung der Herzen. Das heißt darum, dass man Gott gegenüber gehorsam ist und den Bund mit ihm hält und deshalb keine anderen Götter anbetet. In unserem Kapitel verstößt Simson an 2 Punkten gegen seine Pflichten, die er als Nasiräer oder Nasir Geweihter hatte. Hier ist mal die Landschaft so ungefähr auf der Karte zu sehen, das Gebirge Juda, Jericho dort oben und dort, wo Bethel liegt, da lag dann später auch Jerusalem. Und von diesem Bereich, da unterhalb von Jerusalem, zieht er rüber in das Gebiet der Philister und dann später wieder zurück nach Hebron zum Beispiel. An welchen zwei Punkten verstößt er gegen seine Pflichten, die er als Nasiräer hatte in diesem Kapitel? Das war bei dem, was wir vorgelesen hatten aus der alttestamentlichen Bestimmung, aus 4. Mose, war das deutlich gesagt, 4. Mose 6, was ein Nasiräer tun durfte oder nicht tun durfte. Er durfte keinen Kontakt haben zu einem Toten. Ja, selbst zu seinem Ehepartner oder seinen Eltern war da ausdrücklich gesagt, sollte er, wenn sie gestorben sind, keinen Kontakt haben, weil der Tod unrein macht Gott gegenüber, und das sollte der Nasiräer nicht tun. Da Simson aber Kontakt hat hier mit einem Toten, zwar nicht mit einem Menschen, aber zum Beispiel eben mit diesem Löwen, macht er sich damit unrein. Und das war eigentlich was er als Nasiräer nicht tun sollte, nicht tun durfte. Da verstößt er gegen dieses Nasiräergesetz, was er kannte. Und das Zweite ist, er veranstaltet ein Hochzeitsfest. Und beim Hochzeitsfest ist der Bräutigam gewöhnlich nicht abstinent. Ja. Es war aber dem Nasiräer ausdrücklich gesagt, dass er keinen Wein, kein starkes Getränk zu sich nehmen sollte. Und das Interessante ist, im hebräischen Text ist, da steht dafür dieses Hochzeitsfest ein Ausdruck, der ein Trinkgelage beschreibt. Ja. Ein Saufgelage sozusagen. Ja. Und als Nasiräer sollte er genau das nicht tun. Also er setzt sich da an diesen beiden Stellen über das Nasiräer-Gebot hinweg. Dritte Frage, wie sieht das aus mit dem Heiratswunsch, den Simson hat? Was ist daran problematisch an diesem Heiratswunsch?
Ja, er will eine Frau aus dem fremden Volk heiraten.
Ja, aus einem heidnischen Volk, das war den Israeliten ausdrücklich untersagt. Eine solche Mischehe, wie man das nannte, ja, die sich mit Heiden vermischt, war dem alttestamentlichen Gottesvolk ausdrücklich verboten. Im Neuen Testament sieht es ein klein wenig anders aus. Da wird nicht gesagt, ein Christ darf keinen Nichtchristen heiraten oder sowas, sondern sagt Paulus etwas zurückhaltend, es soll im Herrn geschehen. Also wenn er seinen Glauben dabei nicht verliert, dann ist es durchaus möglich. Das ist im Neuen Bund so. Aber im Alten Testament war das strikt eigentlich untersagt, dass man heidnische Frauen heiratet. Und das hatte den Grund, dass Gott damit vermeiden wollte, dass das Heidentum in sein Volk eindringt, eben über die heidnischen Frauen oder Männer in die Familien hineinkommt. Wie man es dann zum Beispiel beim König Salomo ganz plastisch sehen kann, wie er dann durch seine heidnischen Frauen immer mehr zum Heidentum verführt wird und das dort bei ihm abfärbt. Andererseits, das ist also eigenartig, dass er da eine Heidin heiraten will. Andererseits heißt es aber auch im Text, es kam vom Herrn im Vers 4. Also Gott selber ist es, der damit offenbar versucht oder den Streit mit den Philistern sucht. Das heißt, Gott hat, heißt nicht, dass Gott Simson genötigt hat, gegen sein Gelübde zu sündigen. Aber Gott hat auch die Übertretungen Simsons benutzt, um das Beste daraus zu machen. Ich habe es irgendwann mal auf einer Spruchkarte gelesen, da hieß es, Gott macht auch aus unserem Mist noch Dünger. Er macht aus dem, was wir falsch machen, immer am Ende noch was Gutes. Er macht aus dem Mist Dünger. Wie gesagt, dieser Heiratswunsch war an sich nicht gut, war eigentlich den Israeliten untersagt. Und das Eigenartige ist, wie sich seine Eltern verhalten. Was für ein Licht wirft das auf die Erziehung seiner Eltern. Sie versuchen ihn schon zu korrigieren, ja, aber sehr vorsichtig, sehr zurückhaltend, nicht energisch. Sie lassen ihm letztlich seinen Willen, wie auch an anderen Punkten. Und das ist ein Problem, was im Alten Testament öfters anklingt, dass die Eltern auch versagen können, indem sie in ihrer Erziehung zu nachlässig sind und ihren Kindern zu viel Freiheit zugestehen. Das ist bei Eli so mit seinen Söhnen, bei dem Priester Eli oder auch bei David hatten wir das mal gesehen, wo es um die Batseba-Geschichte geht, wo man sehen kann, wie er dann seinen Söhnen gegenüber viel zu viel Nachsicht zeigt und wie das immer breitere Kreise zieht. Das ist eine Gefahr, die da besteht. Gut, soviel zu dem 14. Kapitel. Jetzt nehmen wir uns das 15. noch vor. Vielleicht müssen wir das nicht komplett lesen, sondern können das mal zusammenfassend sagen, was dort im 15. Kapitel gesagt ist. Die das gelesen haben, können uns das vielleicht kurz schildern. Was passiert da im 15. Kapitel? Das Eigenartige war ja bei seiner Hochzeit, dass dann eben hinterher er also im Zorn weggeht, weil man ihn mit einem Rätsel reingelegt hat. Und dass er da also praktisch seine Frau dort sitzen lässt. Und da heißt es, sie wurde einem anderen gegeben. Da steht also wirklich, sie wurde dem Nächstbesten gegeben. Das war der Brautführer, der vorher genannt war. Und jetzt kommt er zurück, Simson, und hat sich's überlegt und möchte jetzt seine Frau doch wieder haben oder sowas. Und er sagt ihm der Brautvater, das geht nicht mehr. Die habe ich inzwischen mit einem anderen verheiratet, ja, und bietet ihm die jüngere Tochter an, die hübscher sein soll. Simson lässt sich aber nicht darauf ein und wie gesagt, dann beginnt das, dass er sich rächt. Ja. Er will seine Frau nach Hause holen und will bei ihr leben. Da kann man sich fragen, warum hat er das nicht von Anfang an gemacht? Dazu muss man also die Vorgeschichte kennen. Das Unternehmen ist damals an der Wette gescheitert. Er beschafft zwar diese 30 Feierkleider, die er dafür beschaffen musste, aber das zieht ihm den Zorn der Philister erst recht zu, weil er dafür 30 Mann töten muss. Wie reagiert Simson nun darauf, dass ihm seine Frau weggenommen worden ist, praktisch, und einem anderen gegeben worden ist? Er rächt sich. Nun könnte man sagen, ja, er rächt sich auf grausame Weise, wie wir noch sehen werden, mit diesen Füchsen im Weinberg. Er rächt sich, indem er, also Füchse, das sind Schakale, wilde Hunde praktisch, die er dort einfängt und an den Schwänzen zusammenbindet und dort eine Fackel ranhängt. Das ist zwar eine fiese Methode, aber man muss also auch sehen, das war so konstruiert, dass die Fackel natürlich die Schnur, die das zusammengehalten hat, auch durchgebrannt hat und dass die Füchse dann hinterher wieder frei waren. Aber die sind natürlich erstmal wie wild durch die Gegend gestürzt, ja, und durch die Felder gerannt und haben alles angezündet. Und ich würde fast sagen, der Ausdruck, den wir im Deutschen kennen, Fuchs teufelswild sein, das könnte von da stammen, von dieser Geschichte, ja, dass er also diese Aufgeregtheit der Füchse, die Angst vor dem Feuer praktisch benutzt. Das führt dazu, dass die Philister seine Frau und ihre Familie töten. Aber Simson schlägt zurück, er übt Rache auf eigene Faust. Da sollten wir im Blick behalten, was das Neue Testament über Rache sagt. Wenn wir Christen uns über irgendetwas geärgert haben, kommt das ja in unserem alten Adam auch hoch, dass wir sagen, jetzt möchte ich mich mal selbst rächen dafür, was mir da an Unrecht angetan worden ist. Gibt es eine bekannte Stelle im Römerbrief, Römerbrief Kapitel 12, wo Gott sagt, die Rache ist mein, ich will vergelten, wird da aus dem Alten Testament zitiert. Gott behält sich die Rache vor und sagt uns Menschen, lass lieber die Finger davon. Eine Rachefeldzug führt nur dazu, dass das Unheil noch weiter ausgebreitet wird und immer schlimmer wird. Rache auf eigene Faust bringt nicht weiter. In diesem Kapitel 15 wird deutlich, wie die Lage zwischen Israel und den Philistern ist, wie das beschrieben wird. Da heißt es im Vers 11, dass die Philister über uns herrschen, also über Israel. Das heißt, dass die Philister also in Juda, in den Nachbarstamm, eingefallen sind und Teile dieses Stammesgebietes besetzt haben und die Leute aus Juda aber bereit sind, so wird es hier beschrieben, den Simson auszuliefern. Er versichert sich nochmal rückt bei ihnen, dass sie ihn nicht umbringen wollen, sondern dass sie ihn nur ausliefern, und da ist er sich sicher, dass er sich daraus wieder befreien kann. Israel leidet in diesen Jahren unter der Besetzung durch die Philister, aber man erkennt nicht, dass die Ursachen dafür der Ungehorsam und der Götzendienst der Israeliten sind, die sich von dem Götzenglauben ihrer heidnischen Nachbarvölker anstecken lassen haben. Wie kommt es zur Befreiung Simsons, nachdem er von den Philistern verhaftet worden ist? Da ist wichtig, dass man sieht, im Vers 18 wird gesagt, Simson betet zum Gott Israels. Er betet zum Herrn. Er bezeichnet sich selbst als seinen Knecht. Schon im Vers 14 heißt es, dass der Geist des Herrn über Simson kam, als er seine Fesseln zerriss. Es geht also nicht nur um persönliche Racheaktionen, sondern Gott handelt hier durch Simson. Er fängt an mit der Befreiung seines Volkes, indem er durch Simson Unruhe stiftet unter den Philistern. Gott erhört das Gebet Simsons, obwohl Simson gerade wieder gegen das Nazireer-Gebot verstoßen hat, indem er etwa den Kinnbacken eines toten Esels anfasst und verwendet als Waffe benutzt, wo er doch eigentlich nichts Todes berühren durfte, um nicht unrein zu werden. Das kann auf die Dauer nicht gut gehen, dass er sich da immer wieder über dieses Gelübde hinwegsetzt. Und das ist dann das Thema im 16. Kapitel, wo es um das tragische Ende Simsons geht. Jetzt gehen wir ins 16. Kapitel, da lesen wir zunächst mal die ersten drei Verse.
Simson ging nach Gaza und sah dort eine Hure und ging zu ihr. Da wurde den Gaza-Titten gesagt, Simson ist hierher gekommen. Und sie umstellten ihn und ließen auf ihn lauern im Stadttor. Aber die ganze Nacht verhielten sie sich still und dachten, morgen, wenn es Licht wird, wollen wir ihn umbringen. Simson aber lag bis Mitternacht. Da stand er auf um Mitternacht und ergriff beide Torflügel am Stadttor samt den beiden Pfosten, hob sie aus mit den Riegeln und legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf die Höhe des Berges vor Hebron.
Ja, dazu nochmal die Karte zu sehen. Er geht also nach Gaza, das ist unten ganz links zu sehen, und dann dieser große Pfeil zeigt rüber nach Hebron, dicht vor dem Toten Meer gelegen. Das sind ungefähr 60 Kilometer Strecke, die er da zurücklegt. Man muss sagen, am Anfang, Simson wird langsam übermütig. Es geht ihm zu gut. Er begibt sich jetzt mitten ins tiefste Feindesland. Gaza war der südlichste von den 5 Philisterstaaten. Er tut das, Simson, obwohl er weiß, dass er bei den Philistern der bestgehasste Mann ist zu dieser Zeit. Er geht dort in Gaza offenbar in ein Bordell. Dafür mag es verschiedene Gründe gegeben haben. Zunächst hatte er offenbar eine Schwäche für schöne Frauen und damit ein Problem mit seiner Sexualität. Das zeigt die ganze Geschichte um seine Heirat und das Folgende. Die Geschichte mit Delilah, die dann noch kommt. Das Zweite ist, im Bordell fiel man als Fremder am wenigsten auf. Das war ja der Trick, den die Kundschafter benutzt haben in der Geschichte mit Josua und Rahab in Josua 2, dass diese Kundschafter von Josua ausgeschickt worden sind und dass sie dort ins Bordell gehen, weil sie da am wenigsten als Fremde, als Besucher auffallen. Und das Dritte ist, der dritte Grund, weshalb er dort ins Bordell geht, ist, dass es in Israel keine Bordelle gab und dass er hier sich das mal anschauen will offenbar. Die Philister erfahren trotzdem von seinem Besuch, von dem unerwünschten Besucher, und sie lassen die Stadttore verrammeln, um Simson nicht entweichen zu lassen. Aber er lässt sich davon nicht aufhalten. Er hebt einfach das Tor aus den Angeln mit seinen 2 Flügeln und trägt diese Flügel 60 Kilometer nach Hebron. Auch wenn man die Stadttore sich nicht unbedingt so groß vorstellen muss wie aus den mittelalterlichen Städten bei uns, mögen vielleicht etwas kleiner gewesen sein, aber es ist immer noch ein gewaltiger Weg, den er damit zurücklegt. Sie müssen immerhin so groß gewesen sein, dass es ein Tor war, durch das man mit einem Wagen fahren konnte. Diese Episode gleicht ein ganzes Stück einer Satire. Die Tore, die ihn eigentlich aufhalten sollen, die nimmt Simson einfach auf die Schultern und trägt sie weg. Was will Simson mit solchen Aktionen erreichen? Es geht nicht nur darum, seine überschüssigen Kräfte auszuleben. Er will damit Unruhe schaffen und die Philister verunsichern. Sie meinen, alles im Griff zu haben und unterdrücken die Israeliten als Besatzungsmacht. Das ist ja in der Zeit, wo in 1. Samuel 13 dann auch gesagt wird, dass zum Beispiel also in Israel keine Schmiede zugelassen waren als Handwerker, damit sie keine Waffen herstellen konnten. Simson tut das, was heute Terroristen tun. Er verbreitet durch unberechenbare Anschläge Angst und Schrecken. Das führt zum nächsten Schritt. Man versucht, Simson auszuschalten und macht das Ganze zur Chefsache. Da lesen wir mal die Verse 4 bis 9. Kann bitte mal noch jemand Verse 4 bis 9 lesen?
Danach gewann er ein Mädchen lieb im Tal Sorek, die hieß Delila. Zu der kamen die Fürsten der Philister und sprachen zu ihr: Überrede ihn und sieh, wodurch er so große Kraft hat und womit wir ihn überwältigen können, dass wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir ein jeder 1100 Silberstücke geben. Und Delila sprach zu Simson: Sage mir doch, worin deine große Kraft liegt und womit man dich binden muss, um dich zu bezwingen. Simson sprach zu ihr: Wenn man mich bände mit 7 Seilen von frischem Bast, die noch nicht getrocknet sind, so würde ich schwach und wäre wie ein anderer Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister ihr 7 Seile von frischem Bast, die noch nicht getrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte ihm aber auf bei ihr in der Kammer. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Seile, wie eine Flachsschnur zerreißt, wenn sie ans Feuer kommt. Und so wurde nicht kund, worin seine Kraft lag.
Ja, den Philistern wird die Sache mit Simson langsam zu bunt. Sie wollen seinem Treiben ein Ende bereiten. Dazu schließen sich die Regierungschefs der 5 Philisterstädte zusammen. Und sie nehmen dafür ordentlich Geld in die Hand. Simson lebt inzwischen mit einer Frau zusammen, die Delila heißt. Ihr Name klingt hebräisch und hat etwas zu tun mit dem hebräischen Ausdruck für Nacht, Laila. Es könnte sein, dass sie aus Israel stammte, diese Frau. Jedenfalls ist Delila bereit, diesen Simson gegen Geld an die Philister auszuliefern. Und da nimmt man wirklich ordentlich Geld in die Hand. Es ist von 1100 Silberschekeln die Rede als ihrem Lohn. Ein Schekel ist etwa ein Tageslohn gewesen. Und zwar von jedem Philisterfürsten 1100, macht zusammen 5500. Das entspricht 3 Jahresverdiensten. Also etwa 50.000 Euro. Und das mal 5. Das sind 750.000 Euro, also erstmal 150.000 und dann das mal 5. Das sind 750.000 Euro, da ist sie fast Millionärin, ja, wenn sie das Geld bekommt. Es wird im Text nichts darüber gesagt, ob die beiden Delila und Simson verheiratet waren. Es wird nicht zustimmend erwähnt und auch nicht missbilligend. Es wird einfach konstatiert, dass er mit ihr zusammenlebt. Die Erwähnung der Heirat in Kapitel 14 spricht eher dagegen, dass er dann nochmal verheiratet gewesen ist. Man kann daraus den Schluss ziehen, dass die Bibel nichts gegen ein Zusammenleben von Mann und Frau ohne Ehe hat. So machen das auch viele heute. Aber es ist wohl kaum der richtige Schluss, denn man darf nicht einfach ein einzelnes biblisches Beispiel zur allgemeinen Regel machen, weil dort nichts Kritisches dazu gesagt wird. Das Alte Testament und vor allem das Neue Testament sagen viel Grundsätzliches über den hohen Wert der Ehe. Sie ist eine Gabe Gottes, die uns als Schutzraum für unsere Sexualität gegeben ist. Wer ohne Eheschließung zusammenlebt, setzt sich damit bewusst oder unbewusst über Gottes Ordnungen hinweg und schadet damit dem Ansehen der Ehe und am Ende auch sich selbst. Denn das ist ja das Problem, dass eine Ehe eine Sache ist, die von außen respektiert und geachtet werden muss. Und dazu gehört der Öffentlichkeitscharakter der Ehe, dass ich eben nicht bloß mir heimlich ein Versprechen gebe, sondern andere Leute müssen wissen, dass wir 2 verheiratet sind, damit meine Ehe nicht von außen zerbrochen wird, weil jemand nicht weiß, dass ich überhaupt verheiratet bin. Ja, dazu gehört dieser Öffentlichkeitscharakter. Aber das haben wir an anderer Stelle ausführlicher schon besprochen. An der Verbindung zwischen Simson und Delila ist zu merken, wo die Probleme einer solchen sogenannten wilden Ehe liegen, einer Ehe ohne Trauschein. Das Verhältnis der beiden ist von Anfang an belastet durch Unaufrichtigkeit, Unverbindlichkeit und Egoismus. Delila ist bereit, Simson gegen Geld zu verraten. Und Simson treibt sein Spiel mit ihr und mit ihren Gefühlen. Es macht ihm Spaß, sie zu belügen oder mit Halbwahrheiten hinzuhalten. Kommen wir zum nächsten Abschnitt, Vers 10 bis 15. Kann bitte noch mal jemand von euch lesen?
Sieh, du hast mich getäuscht und mich belogen. So sagen wir nun doch, womit kann man dich binden? Er antwortet ihr, wenn sie mich binden, mit 9 Stricken, mit denen noch nie eine Arbeit getan worden ist, würde ich schwach wie ein anderer Mensch. Dann nahm sie wieder 9 Stricke und band ihn damit und sprach: Philister über dir, Simson. Man lauerte ihm aber auf in der Kammer und er riss sie von seinen Armen herunter wie ein Faden. Er sprach, all die Lieder zu ihm. Bisher hast du mich getäuscht und mich belogen. Sag mir doch, womit kann man dich finden? Er antwortete ihr, wenn du 7 Locken meines Haares zusammenflechtest, mit dem Aufzug deines Webstuhls und heftest sie mit dem Flock an, so würde ich schwach und wie ein anderer Mensch. Da ließ sie ihn einschlafen und flocht die 7 Locken seines Hauptes zusammen mit dem Gewebe und heftete sie mit dem Flock an und sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber wachte auf von seinem Schlaf und riss die geflochtenen Locken mit Flock und Gewebe heraus. Da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du hast mich lieb, wenn doch dein Herz nicht mit mir ist? Dreimal hast du mich getäuscht und mir nicht gesagt, wo in deine große Kraft liegt.
Ja, danke. Die Lila startet, könnte sagen, eine Charmoffensive. Sie zieht alle Register ihrer weiblichen Verführungskunst, um Simson sein Geheimnis zu entlocken. Sie versucht es als erstes mit Schmeichelei. Sie schmeichelt ihm wegen seiner großen Kraft. Vers 6. Dann versucht sie es mit Enttäuschung. Sie wirft ihm Unwahrhaftigkeit und Verlogenheit vor. Vers 10 und Vers 13. Und schließlich kommt als drittes die sanfte Erpressung. Schließlich spielt sie ihren Trumpf aus, indem sie ihm vorwirft, du hast mich nicht mehr lieb. Damit droht sie ihm das Ende ihrer Beziehung an. Auch Simson macht bei dieser ganzen Geschichte keine besonders gute Figur. Auf der einen Seite wirkt er naiv und närrisch. Er ist verliebt in diese hübsche Frau und Verliebtheit macht bekanntlich blind. Auf der anderen Seite treibt er sein Spiel mit Delilah. Er fühlt sich ihr überlegen und meint, unschlagbar zu sein. Aber es ist ein tödliches Spiel, es wird ihn sein Leben kosten. Dreimal bietet Simson eine falsche Lösung an und lässt Delilah vor ihren Geldgebern alt aussehen. Beim ersten Mal fesseln das 7 Fesseln aus frischen Sehnen, aus Bambulfasern. Das bringt nichts. Neue Stricke ist das zweite. Helfen auch nicht, die zerreißt er genauso und schließlich die Sache mit den Haarsträhnen, die verflochten werden und angenagelt werden, auch das reißt er aus dem Webstuhl heraus. Dreimal kann sich Simson problemlos aus den Fesseln lösen, als der Ruf ertönt, Philister über dir, das heißt, sie kommen auf dich zu, sie sind in deiner Richtung unterwegs. Da kann er sich befreien. Dann kommt der nächste Abschnitt vom Vers 16 an, den lese ich mal. Als sie aber mit ihren Worten alle Tage in ihn drang und ihm zusetzte, wurde seine Seele sterbensmatt. Und er tat ihr sein ganzes Herz auf und sprach zu ihr, es ist nie ein Schermesser an mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Geweihter Gottes von Mutterleibe an. Und wenn ich geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir, so dass ich schwach würde und wie alle anderen Menschen. Als nun Delilah sah, dass er ihr sein ganzes Herz aufgetan hatte, sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und sagen, kommt noch einmal her, denn er hat mir sein ganzes Herz aufgetan. Da kamen die Fürsten der Philister zu ihr und brachten das Geld in ihre Hand mit. Und er ließ sie, und sie ließ ihn einschlafen in ihrem Schoß und rief einen, der ihm die 7 Locken seines Haupthaars abschnitt, und sie fing an, ihn zu bezwingen, da war seine Kraft von ihm gewichen. Delilah ist hartnäckig. Sie gibt nicht so schnell auf, als ihre Charmoffensive nichts bringt. Sie ist hartnäckig, wie eigentlich nur eine Frau sein kann. Sie bleibt am Ball. Sie gibt nach 3 gescheiterten Versuchen nicht auf. Sie nervt Simson so lange, bis er sterbensmatt ist. Nun öffnet Simson sein Herz. Er gesteht Delilah, dass er ein Geweihter Gottes ist und dass kein Schermesser an seine Haare kommen darf. Nun wird's haarig. Sie lässt ihm im Schlaf die Haare abschneiden. Dadurch weicht seine Kraft von ihm. Die Philister überwältigen ihn und legen ihn in Ketten und stechen ihm die Augen aus. Als blinder Sklave muss er, ausgerechnet in Gaza, wo er die Stadttore ausgehängt hatte, wie ein Gaul im Göpelwerk die Mühle antreiben, also immer im Kreis gehen und die Mühle antreiben. Auf der anderen Seite Simson, oberflächlich betrachtet, neigt man dazu zu denken, Simson ist am Ende dem ständigen Drängen seiner geldgierigen Geliebten erlegen. Aber man sollte nicht zu schnell alle Schuld einfach auf Delilah schieben. Die ganze Geschichte wäre ohne Simsons Mitwirken nicht möglich gewesen. Ja, er hat es förmlich darauf angelegt, denn er musste wissen, was es für Folgen hatte, wenn er sein Geheimnis verriet. Delilah hatte ihn ja schon dreimal versucht, an die Philister auszuliefern. Das bedeutet, es geht bei Simson noch um etwas anderes. Er legt es offenbar darauf an, sein Gelübde zu brechen. Er hat es ja vorher schon mehrfach getan und sich gegen das Nazirea-Gelübde versündigt. Aber er war jedes Mal mit heiler Haut davongekommen. Zuletzt hatte er in Lehi mit dem Kinnbacken eines toten Esels die Philister erschlagen und diesen Kinnbacken benutzt. Gott hatte ihm dabei geholfen. Nun war er wohl der Meinung, dass Gott ihm auch das Abschneiden der Haare durchgehen lassen würde, ohne ihm die ungewöhnliche Kraft zu entziehen. Was Simson hier tut, das nennt die Bibel an anderen Stellen auf Gnade hin sündigen oder Gott versuchen. Simson testet offensichtlich aus, wie weit er im Ungehorsam gehen kann, ohne dass etwas passiert. Aber der Geist Gottes ist von ihm noch nicht gewichen. Schon als er anfing, sich auf sich selbst zu verlassen. Jetzt ist der Geist Gottes von ihm gewichen, als er anfing, sich auf sich selbst zu verlassen. Aber wir werden sehen, er kommt noch einmal zurück. Das ist dann der Schluss der Geschichte vom Vers 22 an. Und sie sprachen zu ihm, Philister über dir, Simson. Und als er nun vom Schlaf erwachte, Vers 22. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, nachdem es geschoren war. Als aber die Fürsten der Philister sich versammelten um ihren Gott, nämlich Dagon, um ihm ein Opfer darzubringen und ein Freudenfest zu feiern, da sprachen sie, unser Gott hat uns unseren Feind Simson in unsere Hände gegeben. Als nun ihr Herz guter Dinge war, sprachen sie, lasst uns Simson holen, dass er vor uns Späße treibe. Da holten sie Simson aus dem Gefängnis und er trieb seine Späße mit ihnen und sie stellten ihn zwischen die Säulen des Hauses. Als das Volk ihn sah, lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen, unser Gott hat unseren Feind in unsere Hände gegeben, der unser Land verwüstete und viele von uns erschlug. Simson aber sprach zu dem Knaben, der ihn an der Hand führte, lass mich los, dass ich nach den Säulen taste, auf denen das Haus steht, damit ich mich daran lehne. Das Haus aber war voller Menschen, Männer und Frauen. Es waren auch alle Fürsten der Philister da und auf dem Dach waren etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson seine Späße trieb. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Herr, Herr, denke an mich und gib mir Kraft, Gott, noch dies eine Mal, damit ich mich für meine beiden Augen einmal räche an den Philistern. Und er umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie und sprach, ich will sterben mit den Philistern. Und er neigte sich mit aller Kraft, da fiel das Haus auf die Fürsten und auf das Volk, das darinnen war, so dass mehr Tote waren, die er durch seinen Tod tötete, als die er zu seinen Lebzeiten getötet hatte. Da kamen seine Brüder herab und das ganze Haus seines Vaters, und sie hoben ihn auf und brachten ihn hinauf und begruben ihn im Grab seines Vaters. Manoach, zwischen Zora und Eschatol. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang regiert. Die Philister kosten ihren Triumph aus. Sie feiern ihren Sieg mit dem Helden Simson. Dies geschieht im Rahmen eines Festes für ihren Götzen Dagon. Als besondere Attraktion wird der blinde Ex-Champion geholt, um zahlreichem Publikum vorgeführt zu werden. Man könnte sagen, er wird zum Hanswurst gemacht. Hier wird noch einmal deutlich, dass es bei Simsons Fall nicht nur um seine persönliche Niederlage ging. Durch den Triumph der Feinde und ihren Götzendienst wird der wahre Gott beleidigt. Simson hat durch sein Verhalten dazu beigetragen, dass der Name des wahren Gottes verlästert wird. Und das hat Gott nicht gern. Das wird auch an anderen Stellen im Alten Testament immer wieder deutlich, auch beim König Saul, dass ihm Samuel sagt, du hast die Feinde Gottes lästern gemacht. Also sie spotten über unseren Gott und du bist daran schuld. In Vers 28 wird die Wende eingeleitet. Simson aber betete zum Herrn. Das Entscheidende sind nicht die nachwachsenden Haare, die schon im Vers 22 erwähnt werden. Diese waren nur das äußere Zeichen für den Gehorsam gegenüber Gottes Auftrag und für das Vertrauen auf Gottes Hilfe. Simson betet. Zweimal nennt er in einem Satz den Eigennamen Gottes, Jahwe. Das ist der Name Gottes, der sich aus lauter Gnade seinem Volk zuwendet und einen Bund mit ihm geschlossen hat. Und Simson sagt, gedenke an mich. Diesen Satz kennen wir aus anderen Bibelstellen. Wer hat das auch gesagt? Gedenke an mich. Der Schächer am Kreuz, genau. Der Verbrecher, der neben Jesus gekreuzigt wurde, der eine, der sagt diesen Satz auch. Herr, gedenke an mich, wenn du in dein Reich kommst, Lukas 23, 42. Das sind die Worte der Reue und der Sündenerkenntnis, die aber auch wissen, wo es Hilfe dafür gibt. Das ist ja bei dem Schächer wichtig, ja, nicht nur die Reue, sondern dass er weiß, wo er Hilfe findet. Bei Simson zeigen diese Worte, dass er jetzt ein anderer geworden ist. Er verlässt sich nicht mehr auf seine eigene Kraft. Er weiß, dass er ganz von Gottes Gnade abhängig ist. Vers 30 heißt es, lass mich sterben mit den Philistern. Wörtlich heißt es, lass meine Seele sterben mit ihnen. Auch hier klingt etwas an, was sich später am Kreuz Jesu wiederholt, als dieser ausruft, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Simsons Tod ist nicht einfach ein Selbstmord, sondern man kann es eher so sehen, dass man sagen muss, er opfert sich selbst. Er gibt sein Leben freiwillig für andere. Das ist der Unterschied zu einem normalen Selbstmord. Ja. Er stirbt, ein Selbstmörder stirbt gewöhnlich nicht für andere, sondern für sich selbst. Simson vernichtet bei seinem Tod mehr Feinde, als er zu seinen Lebzeiten vernichtet hat. Er vernichtet die Feinde des Gottesvolkes. So verschafft er seinem Volk eine zeitweise Befriedigung. Er tut das, was am Anfang der Geschichte gesagt worden war. Er fängt an, sein Volk zu befreien von den Philistern. Am Schluss heißt es, er hat Israel 20 Jahre lang gerichtet. Wir hatten am Anfang gesagt, richten bedeutet hier weniger Recht sprechen, als vielmehr Recht verschaffen. Das heißt, die Richter waren Anführer der Israeliten, die ihnen gegen übermächtige Feinde halfen, indem sie die zeitweise Fremdherrschaft beendeten. War das bei Simson der Fall? Er hat nie, wie andere Richter, ein Heer um sich gesammelt oder angeführt, sondern er war immer nur Einzelkämpfer. Sogar sein Tod und sein Begräbnis ist wichtig. Bei seinem Tod und Begräbnis ist wichtig, was sonst von keinem anderen Richter berichtet wird. Warum? Sein Tod ist sein größter Sieg über seine Feinde. Später wird es auch bei Christus so sein, dass sein Tod der größte Sieg ist. Und damit sind wir am Schluss unserer Geschichte. Was können wir bei Simson lernen? Wenn man genau hinschaut, merkt man, dass es bei Simson nicht um eine spannende Action-Geschichte geht. Zuerst, was wir nicht lernen sollten, ist, wir sollten uns dadurch nicht dazu anleiten lassen, etwa als enttäuschte Liebhaber zu Terroristen zu werden. Oder es ist nicht im Sinne der Bibel, wenn wir alttestamentliche Praktiken einfach in unserer Zeit übertragen und Andersdenkende oder Andersglaubende mit Terroranschlägen bekämpfen. Simsons Geschichte liest man am besten vom Ende her. Dort wird einiges deutlicher, was vorher unklar zu sein scheint oder verwirrend klingt. Es gibt einen schönen Satz, der Luther zugeschrieben wird. Das Leben ist wie ein hebräisches Buch. Man muss es von hinten lesen. Die Hebräer schreiben ja von rechts nach links. Sie fangen also das Buch auch auf hier hinten an zu lesen, wo wir den Schluss haben. Ja. Man muss es von hinten lesen. Und so kann man sein Leben auch von hinten lesen, dann versteht man manches besser. Könnte von Luther sein, ich habe es noch nicht gefunden, das ist von der Spruchkarte. Zwei Dinge sind bemerkenswert an der Simson-Geschichte. Das erste ist, er ist ein mangelhaftes, ein sehr fehlerhaftes und mit Mängeln behaftetes Vorbild auf Christus. Simson und Christus gehören zusammen. Es fällt auf, dass es einige Parallelen zwischen ihnen gibt. Dass seine Geburt vorher durch einen Engel angekündigt wird, das ist auch bei Jesus der Fall. was über den Heranwachsenden gesagt wird, entspricht auch dem, was vom jungen Jesus gesagt wird. Der Knabe wuchs heran und der Herr segnete ihn. Heißt es bei Simson. Gleiches wird dann von Samuel einmal gesagt und der Knabe nahm zu an Alter und Gunst beim Herrn. Und bei Jesus heißt es, Jesus nahm zu an Weisheit, Alter und Gnade bei Gott und den Menschen, Lukas 2. Simsons Name bedeutet, wie wir es anfangs schon sagten, hat etwas mit der Sonne zu tun. Es bedeutet die kleine Sonne, ist eine Verkleinerungsform. Auch Jesus Christus wird gelegentlich in der Bibel als Sonne beschrieben oder mit der Sonne verglichen. In Malachi 3,20 heißt es, euch soll aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Und in Matthäus 17 bzw. Offenbarung 1 heißt es, sein Angesicht leuchtete wie die Sonne. Und in Offenbarung 21 wird vom himmlischen Jerusalem gesagt, dass dort keine Sonne nötig war, weil Gott selbst in ihr leuchtete, das ist Christus gemeint. Und schließlich heißt es in einem unserer Choräle, die Sonne, die mir lachet, ist mein Herr Jesus Christ. Andererseits gibt es aber auch deutliche Unterschiede zwischen Simson und Christus. Simson ist schon unter den im Richterbuch geschilderten Richtern der schwächste Charakter. Ein mit heftigen Fehlern, Schwächen und Sünden beladener Mensch. Kein Vergleich zu Christus, von dem gesagt wird, dass er wie wir war, aber ohne Sünde. Simson bringt seinem Volk höchstens ansatzweise die angekündigte Befreiung. Christus schenkt uns durch seinen Tod und Auferstehung ewige Erlösung. Freiheit nicht nur von äußeren Feinden, sondern von Sünde, Tod und Teufel. Man kann also sagen, Simson ist ein sehr schwacher Schatten des zukünftigen Messias. Er ist ein kleines, mangelhaftes Modell für das Folgende. Vielleicht mit seinen Fehlern eher eine Kontrastfolie zum kommenden Christus. Und noch ein zweites ist bei Simson wichtig. Die kraftstrotzenden Aktionen Simsons verleiten leicht dazu, in ihm den starken Helden zu sehen, den Iron Man, dem man nacheifern möchte und auch so werden möchte. Aber es geht eigentlich genau um das Gegenteil. Simsons eigentliche Stärke liegt in seiner Schwäche. Da, wo er am Ende völlig hilflos ist, erkennt er wieder, dass seine Stärke allein Gott zu verdanken ist. Erst als er völlig am Boden liegt, beginnt er wieder zu seinem Gott zu beten. Erst da merkt er, wie sehr er auf Gottes Gnade angewiesen ist. Das ist auch der Grund, warum er in Hebräer 11 unter den hervorragenden Glaubenszeugen des Alten Bundes namentlich genannt wird. Auch uns geht es ja oft so, solange es in unserem Leben einigermaßen normal läuft, meinen wir, selbst klarzukommen und brauchen Gottes Hilfe nicht. Wir vergessen dann schnell zu beten. Oder auf Gottes Wort zu hören. Wir sind mit uns selbst beschäftigt und fühlen uns stark. Erst wenn unser Leben in die Brüche geht, wenn wir vor einem Scherbenhaufen stehen, wird uns bewusst, wie weit wir uns inzwischen von Gott entfernt haben. Dann sollen und dürfen wir uns durch Gottes Wort zurückrufen lassen zu unserem Retter und Heiland. Er verschafft uns nicht nur ewiges Heil, sondern will uns auch in unseren täglichen Sorgen und Nöten nicht allein lassen. Alle unsere Sorgen dürfen wir auf ihn werfen. Bei Simson können wir lernen, dass uns Gott auch am tiefsten Punkt nicht allein lässt. Er will uns beistehen, wie er damals dem gefangenen und geblendeten Simson beigestanden hat. Darauf dürfen wir uns verlassen.
Saatgut, ein Angebot des Lutherischen Theologischen Seminars in Leipzig. Ich bin Rektor Holger Weiß und bedanke mich bei den Mitwirkenden. www.seminar-elfk.de